taktlos. Das Musikmagazin von BR Klassik und der Neuen Musikzeitung.
Komm, Junge, komm. Stell dich hierher. Und dann lächle die Damen und Herren erstmal schön an. Josef, ja. Mach den Jungen nicht verrückt. Er ist schon nervös. Ja,
wie alt ist er?
Wir sollten der Jury sagen, dass er Schnupfen hat und sonst viel schneller spielen kann.
Weißt du, als ich in deinem Alter war, gab's das noch gar nicht.
Das interessiert doch.
Jugend musiziert.
Nee, Josef.
Nein, wir durften noch nicht mit den anderen Kindern um die Wette spielen. Die merken doch schon beim Stimmen, dass der Junge eine ganz außergewöhnliche Begabung ist.
Papi und Mami haben oft Krach meinetwegen, weil ich so begabt bin.
Jugend musiziert, so unbefangen, Kinderzeit wird spielend übergangen. Jugend musiziert, verwirklicht Träume, Elternfantasien gewinnen Räume.
Überambitionierte Eltern. Eigentlich hätten die Kindlein längst die großen Podien erobert, wäre nicht alles schiefgelaufen, damals im Wettbewerb. Natürlich war die Jury dran schuld, die Vorgaben, die Prüfungssituation und. Ist das kindgerecht? Ist das pädagogisch zu verantworten? Sieht sie wirklich so aus, die klassische Wettbewerbssituation, wie sie uns von den Protagonisten des Bosatrios eben präsentiert wurde?
Vor 50 Jahren fand zum ersten Mal der Bundeswettbewerb Jugend musiziert statt. Zu diesem runden Geburtstag wollen wir uns mal anschauen, wie es in diesem angenommenen Treibhaus für Talente überhaupt zugeht. Ist es noch zeitgemäß, sich in den Künsten zu messen? Macht die heutige Jugend so etwas im vorgegebenen, anspruchsvollen, manchmal auch etwas steifen Ambiente überhaupt noch mit? Herzlich willkommen bei Taktlos, Ausgabe 169. Am Mikrofon begrüßt Sie Theo Geißler
und Marlene Reichert. Und wir haben wie immer Spezialisten, die uns zum Thema fachkundige Auskunft geben. Also in seinen letzten Studienjahren war Voltaire einfach nur einer der besten, interessantesten, leidenschaftlichsten, tiefsinnigsten Musiker werden. Heute ist er auch einer der engagiertesten Pädagogen. Professor Ulrich Rademacher leitet seit 24 Jahren die Westfälische Schule für Musik in Münster, ist Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher Musikschulen, Präsidiumsmitglied der Europäischen Musikschulunion und Mitglied des Projektbeirates Jugend musiziert des Deutschen Musikrates. Guten Abend, Herr Rademacher.
Guten Abend.
Haben Sie an Wettbewerben teilgenommen?
Ja, ich habe an so einigen Wettbewerben teilgenommen, unter anderem auch an Jugend musiziert.
Wie weit sind Sie denn gekommen?
Ich bin bis zum Bundeswettbewerb gekommen und habe als Klavierbegleiter auch einen ersten Preis bekommen. Aber diese Entwicklung war ganz lustig und hat mir so ein bisschen auch den Respekt vor den Jurys genommen. Ich bin nämlich mit demselben Programm im Regionalwettbewerb mit einer lobenden Anerkennung ausgezeichnet worden, im Landeswettbewerb mit einem ersten Preis und im Bundeswettbewerb mit demselben Stück den zweiten Preis und im Bundeswettbewerb mit dem ersten Preis. Und das entspricht da überhaupt nicht dem, was man davon erwartet. Mhm.
Wem empfehlen Sie eine Teilnahme an Jugend musiziert?
Ja, eigentlich zwei Typen. Die können das nämlich auch verkraften. Das eine sind die verspielten und sportlichen Leute, die sich überhaupt mit allem vergleichen, die sich im Sport vergleichen, mit Spielen zu Hause und für die Wettbewerb was ganz Normales ist. Das ist, finde ich, für Kinder wirklich etwas ganz Normales und nur bei den Musikern glaubt man das immer so hinterfragen zu müssen. Ich finde das natürlich. Und das Zweite ist, dass Kinder und Jugendliche, die sich unglaublich dringend ausdrücken wollen, dass die Wettbewerbe ruhig machen sollen und sich darin ausprobieren können, Publikum finden, ihr Standing ausprobieren können, die Resonanz prüfen können. Und dann ist das die Frage, ob man als Erstplatzierter aus einem Wettbewerb rausgeht oder nicht, gar nicht so entscheidend. Dann nimmt man das sportlich und kratzt nicht an der Existenz.
Sie haben uns ja gerade eben vorhin erzählt, dass Sie als Teilnehmer mitgenommen haben, dass Sie vor Jurys nicht mehr so einen ganz, ganz großen Respekt haben. Was nehmen Sie denn heute als Jurymitglied mit, wenn Sie aus so einem Wettbewerb rauskommen? Nehmen Sie da was mit?
Ja, ich nehme einen Mordsrespekt mit vor den Teilnehmenden. Mhm. Ich sorge mich manchmal um deren Zukunft, weil ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Rosen beim kleinen Prinzen. Beim Wettbewerb meint man, der Einzige zu sein, der so leidenschaftlich und so gut und so schnell und so rührend spielen kann. Und dann sieht man auf einmal Hunderte in derselben Altersgruppe und denkt, wenn ich meine Existenz daran festmache, dann geht es mir schlecht.
Mhm. Dankeschön.
Bei unserem nächsten Gast muss man sich keine Sorgen um die Zukunft machen. Sie hat bei Jugend musiziert teilgenommen, einmal und nie wieder. Das lag allerdings nicht daran, dass sie eine tiefe Enttäuschung erlebt hätte. Ganz im Gegenteil, sie hat beim Landes- und beim Bundeswettbewerb im Fach Klavier die allerhöchste Punktzahl bekommen. Und sie ist Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben geworden. Schönen guten Abend, Frau Ott.
Hallo.
Frau Ott, damals waren Sie 14 Jahre alt, mittlerweile, ich verrate es mal, 8 Jahre später, sind Sie ziemlich viel unterwegs. Jetzt im November geben Sie einen Klavierabend in der Stuttgarter Liederhalle. Im Dezember geben Sie dann in Ihr London-Debüt mit dem Philharmonia Orchestra und im Februar gastieren Sie mit Ken David Masur in Tokio.
Genau, ja.
Ist die Erinnerung an den Wettbewerb inzwischen verblasst? War das so eine Jugendepisode, die ganz hübsch war, aber eigentlich nicht so wichtig?
Nee, ganz und gar nicht. Für mich war es wahnsinnig wichtig. Es war mein erster Wettbewerb mit mehreren Runden. Und für mich war das wahnsinnig interessant, weil zwischen Regional-, Landes- und Bundeswettbewerb hatte man ja ein paar Wochen Zeit. Man musste aber immer das gleiche Programm spielen in allen drei Runden. Und normalerweise ist es eigentlich für viele so ziemlich blöd gewesen, dass man nach dem Erfolg sozusagen, nachdem man den ersten Preis beim Regionalwettbewerb gewonnen hat, das gleiche Programm halt weiter arbeiten musste. Aber für mich war das wahnsinnig interessant, weil ich konnte so die Stücke nochmal neu kennenlernen, ausfeilen, präzisieren und es hat mir wahnsinnig weiter geholfen. Und dadurch auch, dass ich beim Bundes 25 Punkte bekommen habe, war ich automatisch Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben. Und so kam ich auch in die Stiftung rein. Das hat mir wieder andere Türen geöffnet. Und ja, also für mich war es wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit und ich will die auch auf keinen Fall missen.
Sie kommen ja aus einer Musikerfamilie im Grunde genommen. Auch Ihre Schwester ist nicht ganz unbekannt, würde ich mal sagen. Wie war denn das damals mit dem Üben? Habt ihr euch gestört? Weil Klavier ist doch ein relativ intensives Instrument.
Also früher, als wir kleiner waren, hatten wir nur einen Flügel gehabt. Aber da haben wir es ganz gut kombinieren können. Während meine Schwester für die Schule gearbeitet hat, habe ich dann geübt. Und während ich was machen musste, hat sie geübt. Und später, als wir dann beide mehr üben mussten oder zeitintensiver üben sollten.
Ich frage mal, mussten?
Gab's nee, um Gottes Willen. Nee, es war ja ganz lustig, weil meine Mutter hat zwar Klavier gespielt, gelernt auch, aber sie wollte eigentlich nicht, dass wir Klavier spielen, weil sie genau wusste, wie hart der Weg ist und sie wollte es uns eigentlich ersparen. Beziehungsweise wollte sie nicht nur, weil sie Klavier gespielt hat, dass die Kinder das Gleiche machen und hat versucht, uns andere Wege vorzuschlagen, aber wir wollten halt unbedingt das Klavier und daher war das Klavier dann. Aber mit dem Üben haben wir dann am Ende wirklich, wir hatten am Ende zwei Flügel gehabt und einer war im Keller, einer war im Wohnzimmer und wir haben beide gleichzeitig geübt. Es war für die anderen Leute ein bisschen laut und gewöhnungsbedürftig, aber uns hat es nichts ausgemacht.
Gibt es Tipps, die Sie jungen Pianisten, Pianistinnen auf den Weg geben würden, so aus Ihrer Erfahrung raus, wenn die sich beim Wettbewerb anstellen?
Einfach ausprobieren und das machen, was man möchte und Spaß haben und sich zu nichts gezwungen fühlen.
Danke.
Mit Andreas Burger haben wir einen studierten Bratscher in unserer Runde. Mit 16 Jahren schon spielte er im Bayerischen Landesjugendorchester. Heute ist er dessen Geschäftsführer. Außerdem ist er seit 1991 Geschäftsführer des Landesausschusses Bayern Jugend musiziert und seitdem für die Durchführung und Organisation des Landeswettbewerbs in Bayern verantwortlich. Guten Abend, Herr Burger.
Guten Abend.
Sie haben auch schon mal am Landeswettbewerb teilgenommen, sind aber nicht weitergekommen, wenn ich das verraten darf.
Sie dürfen.
Ich habe es schon verraten. Wie war das schlimm damals?
Überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Ich war schon überrascht, dass ich zum Landeswettbewerb gekommen bin. Es war schon ein schöner Erfolg und dann war es auch gut. Kein Problem.
Inwieweit profitiert Ihr Orchester von den Jugendmusizierteilnehmern?
Es greift sehr ineinander über. Also wir haben viele Leute aus dem Wettbewerb bei uns im Landesjugendorchester. Manche auch nicht, sagen wir mal, die Rekrutierung der Mitglieder im Orchester erfolgt nicht automatisch über Jugend musiziert. Die müssen ein Probespiel machen, wer ins Orchester möchte. Und trotzdem gibt es natürlich sehr viele, die beides machen, die also bei uns spielen im Landesjugendorchester und im Wettbewerb sich dann auch präsentieren. Wir werden heute noch eine hören, eine junge Dame, die Valerie, die ist auch bekannt geworden durch den Wettbewerb und ist bei uns im Landesjugendorchester seit vielen Jahren. Also es überschneidet sich ganz oft.
Man entdeckt beim Wettbewerb dann schon mal Talente.
Auf jeden Fall. Mhm. Und wir haben auch Dozenten, die dann in der Jury sitzen während des Wettbewerbs. Und die haben dann ganz, ganz große Ohren. Mhm. Und wir suchen natürlich auch die Leute beim Wettbewerb. Also wir rekrutieren durchaus die Leute. Wir machen Werbung während des Wettbewerbs für unser Landesjugendorchester. Wir sind in Bayern übrigens die einzigen, wo Wettbewerb und Jugendorchester sozusagen aus einer Hand organisiert werden, was mir ziemlich sinnvoll scheint. Mhm. Und wir profitieren davon.
Und hier bei uns in Taktlos dürfen Sie jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen fürs Orchester. Welche Projekte stehen denn an? Wann gibt es Konzerte?
Das nächste Projekt findet in den Weihnachtsferien statt. Da wird Sebastian T. Winkel ein wunderschönes Programm dirigieren mit Bartok Wunderbare Mandarin, Liszt erstes Klavierkonzert mit einem jungen, übrigens Bundespreisträger von Jugend musiziert, Amadeus Wiesensee. Und nach der Pause gibt es die Neue Welt von Dvořák. Und wir haben vier Konzerte. Das letzte ist dann am 7. Januar in München in der Philharmonie. Dann warten wir ein paar Tage und dann kommen wir alle wieder nach München und dann wird Maestro Maris Jansons, Chef unseres Partnerschaftsorchesters, diese Symphonie aus der Neuen Welt mit dem Landesjugendorchester noch einmal proben und am Sonntag, den 12. Januar im Herkulessaal spielen.
Das ist ein dick gepacktes Programm für Ihre Musikerinnen und Musiker.
Genau, für die und für mich.
Mhm, Dankeschön.
Wir haben eine Spitzenpianistin hier bei uns und Mona Ott hat sich schon an den Steinway des Bayerischen Rundfunks begeben. Liszt wird sie jetzt für uns spielen, die Tarantella aus Venezia et Napoli.
Mona Ott mit der Tarantella aus Venezia in Napoli von Franz Liszt.
Und bei uns ist jetzt höchste Zeit für eine Analyse des Phänomens Jugend musiziert durch unseren Instrumental-Tiefenpsychologen Dr. Martin Hufner. Scharfe Blicke in unglaubliche Abgründe.
Die Geschichte von Jugend musiziert ist die reinste Erfolgsgeschichte. Denen, die den Wettbewerb siegreich beenden, fliegt der Erfolg als Musiker nur so zu. Wer bei Jugend musiziert dagegen versagt, der hat vergeigt, fällt hintenüber. Die Masse der Teilnehmer wird nur benötigt, damit der Sieger besser strahlen kann. Alles andere wäre Augenwischerei. Jugend wird selektiert. Schon der Name des Wettbewerbs ist schlicht falsch. Was heißt hier Jugend? Als ob einem auf diese Weise Berufenen so etwas wie Jugendzeit überhaupt zustünde. Davon abgesehen, der Wettbewerb beginnt längst bei Kindern. Und nur ein bisschen Restanstand der Veranstalter verhindert, dass schon Schwangere zum Wettbewerb dürfen. Schließlich kann man mit der Musik ja nicht früh genug beginnen. Der Komponist Peter Michael Hamel verfolgt den Wettbewerb schon seit langer Zeit. Seine Diagnose?
Es wird was gezüchtet. Dieses ganze Elterngetue, dass in der breiten Basis einfach die Förderung nicht das Zentrale ist, sondern zu gewinnen.
Was müsste passieren, damit der Wettbewerb nicht allein zur Eliteschulung wird?
Jugendmusiziert müsste sich viel größer ausweiten auf die neuen Medien, auf freie Improvisation, nicht dieses Solo-Trill.
Mittlerweile gibt es zwar auch Ensemblewertungen, am Grundsätzlichen, dem der Treibhauszüchtung ändert das freilich nichts. Peter Michael Hamel sieht die Zukunft des Wettbewerbs daher auch ganz woanders.
Wie kann man Jugendmusiziert ganz neu fassen? Ja, ich denke von der Komposition aus, von dem Selberspielen, von dem, was in den Hochschulen tabu ist, Gruppenimprovisation, genau da die Leute abzuholen, wo sie eben nicht gleich wieder in diese Wettbewerbssituation kommen.
Mit anderen Worten, man müsste die Musik selbst als soziales Phänomen in den Vordergrund stellen und nicht die Elitebildung von Kindern und Jugendlichen als Spielball für Eltern und Juroren. Dafür sollten uns Menschen und Musik doch zu kostbar sein.
Taktlos auf BR Klassik. Heute geht's um Jugend musiziert. Und wir schauen uns an, ob er als vitaler Jubilar dasteht, der Wettbewerb, oder doch mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen ist. Mit unseren Gästen Ulrich Rademacher, Mitglied des Projektbeirates Jugend musiziert, Mona Asuka-Ott, Meisterpianistin und Jugend musiziert Preisträgerin mit Höchstpunktzahl, und Andreas Burger, der hier in Bayern Geschäftsführer des Landesausschusses ist. Frage in die Runde. Gibt's irgendwelche Anmerkungen zur Analyse unseres tiefen Psychologen?
Ja, Protest natürlich.
Wow. Protest? Ja.
Heftigen Protest.
Ja, also, dann protestiert mal.
Also Hamel in allen Ehren, da sage ich gleich was zu. Aber ich glaube, man könnte es genauso andersherum sagen. Man könnte sagen, der Bundespreisträger ist nur ein Abfallprodukt des ganzen Wettbewerbs. Der Wettbewerb dient zunächst mal dazu, auf ganz breiter Ebene Spaß am Musizieren, Begegnung zwischen Musikern zu ermöglichen, und das sichtbar zu machen, was unsere Jugend kann. Und dass da selbstbestimmte und glückliche Kinder musizieren, da ändert auch nichts daran, wenn ein paar kleine Geschöpfe da rumlaufen, die absolut gedrillt von ihren Eltern sind. Das gibt's in jeder Disziplin, das gibt's im Sport, das gibt's beim Eiskunstlauf, das gibt's in der Musik. Das ist aber überhaupt kein Argument gegen einen Wettbewerb, der so breit aufgestellt wird, dass Zehntausende oder mehr als 10.000 jährlich daran teilnehmen. Und die Leute, die dann zum Landeswettbewerb gehen, die wären wahrscheinlich sowieso gefunden worden. Die Leute, die Bundespreisträger werden, die werden möglicherweise auch gefunden werden. Deswegen sage ich provokant manchmal wirklich, die Bundespreisträger sind ein Abfallprodukt des breiten Sportwettbewerbes Jugend musiziert. Und zum zweiten Punkt möchte ich gleich auch noch was sagen. Die Dinge, die Herr Hamel aufgeführt hat, dass es breiter angelegt werden soll, dass Improvisation und Selbstkomponieren, Ensemblemusizieren dazukommt, das sind ja genau die Themen, denen sich Jugend musiziert in den letzten Jahren, also mit dem Wespe-Wettbewerb, gewidmet hat. Und das Ende dieser Entwicklung ist noch gar nicht abzusehen.
Ganz kurz, Wespe-Wettbewerb, das sollten wir kurz erklären.
Das Wochenende der Sonderpreise, wo bestimmte Wettbewerbsdisziplinen ausgeschrieben werden, die im normalen Wettbewerb Jugend musiziert zu kurz kommen. Also die Anregung, selbst zu komponieren, die Anregung, dass Teilnehmende auf Komponisten in ihrem Umfeld umgehen und mit ihnen also gemeinsam mit Stücke mit
Auftragskompositionen.
Musik, ja? Auftragskompositionen erteilen, dass man Stücke interpretiert, die schwierig zu, wo es keine Vorbilder gibt, verfemte Musik, Komposition von Frauen, die verschollen waren und. Das sind alles Themen, die nicht den gedrillten Musiker produzieren, aber sondern den selbstbestimmten.
Bitte, bitte, warum habt ihr das vom Bundeswettbewerb abgespalten? Das hätte doch eigentlich wirklich reingehört in diesen großen Bogen, den der Bundesrepublik, den der Bundeswettbewerb musikalisch repräsentiert.
Ja, das wird wahrscheinlich ein logistisches Problem sein, weil der Bundeswettbewerb mit seinen so vielen Teilnehmern irgendwann an die Grenzen kommt und sowieso schon 5 Tage dauert. Das wird wohl der Grund sein.
Hätte man da nicht die Barockmusik vielleicht ein bisschen...
Warum? Auch das ist ein Bereich, der beackert werden möchte und es gibt genug, die das machen. Im Übrigen möchte ich auch noch ergänzen, der Vorwurf, dass da Solisten herangezüchtet werden, das stimmt auch nicht. Die Kammermusik spielt eine ganz große Rolle und wird von uns auch ganz stark mit unterstützt. Es gibt auch Anschlussmaßnahmen, es gibt Kammermusikwettbewerbe auf Bundesebene, bei uns auf Landesebene. Es gibt Förderprojekte, wo die Kammermusik auch mit angeregt wird. Also es ist sehr vielfältig und der Vorwurf, dass das nur Spitzenleistungen auf solistisch ist, trifft aus meiner Sicht auch nicht so zu.
Als es soweit war, dass es abgeschafft wurde, dass die Pianisten sich jedes Jahr solistisch präsentieren dürfen, da ist der Wettbewerb Jugend musiziert, der als baldige Tod vorausgesagt worden. Da wurde gesagt, wenn das nicht mehr der Fall sein wird, dann werden sich um Jugend musiziert oder neben Jugend musiziert andere Wettbewerbe bilden, die die eigentlichen Talente finden und die Elite wird abziehen aus Jugend musiziert. Und das Gegenteil ist der Fall. Wir haben jetzt wirklich auf dem Gebiet der Kammermusik, des gemeinsamen Musizierens eine ganz große Qualitätssteigerung erreicht und die Pianisten sind weiterhin bei Jugend musiziert dabei, aber nicht nur alle 3 Jahre in der Solorolle. Und das ist ein ganz großer Wandel gewesen.
Und eben die Kategorie Klavier und ein Blasinstrument oder Klavier und ein Streichinstrument, in der ganz explizit Sonatenliteratur gefordert wird, wo der Pianist als kammermusikalischer Spielpartner in Erscheinung treten muss und nicht nur als Begleiter.
Wen erreicht man eigentlich mit Jugend musiziert? Wer meldet sich an?
Naja, alle, die Lust und Freude an der Musik haben, die sich auch einfach messen wollen, was Professor Rademacher schon gesagt hat. Es ist doch ganz normal, dass man gucken will, wo die anderen stehen. Wir stellen fest, dass bei uns auf dem Landeswettbewerb nicht nur die Teilnehmenden kommen mit ihren Eltern, es kommen auch Lehrer von außen, die wollen einfach hören, wo die Latte liegt. Die wollen hören, was für Literatur gespielt wird. Die holen sich Anregungen. Das ist einfach ein, ja, wie soll ich denn sagen, also ein Bestand, eine Bestandsaufnahme, was da so los ist.
Und die Bestandsaufnahme, die fällt in kommenden Jahren vielleicht ein bisschen schwächer aus, weil die Schülerinnen und die Schüler durch das G8 möglicherweise überhaupt nicht mehr so viel Zeit haben, sich auf den Wettbewerb vorzubereiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kammermusikensembles viel weniger Zeit haben, zusammen zu musizieren. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse inzwischen?
Also ich habe Zahlen mir rausgeschrieben von den hohen Altersgruppen, von denen, die der 17- und 18-jährige Jugendliche sind. Und da ist sehr deutlich zu spüren, dass es da in den großen Altersgruppen einen Rückgang gegeben hat. Wir haben in der Altersgruppe 5, das sind jeweils die 17- bis 18-Jährigen, 2003 von der Gesamtteilnehmerzahl waren es gut 25% in der Altersgruppe. Jetzt sind es noch 17,6% in der noch höheren Altersgruppe. Sind wir von knapp 13% auf 5% abgesackt. Aber wir haben immer noch gleich viel Teilnehmer. Das heißt, wir haben sehr viel aus den jungen Altersgruppen, aus den kleinen Altersgruppen. Und ich spreche auch nur von Zahlen des Landeswettbewerbs. Ich denke, auf Regionalebene ist die Basis noch mal viel breiter an Jungen. Also es gibt keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Es kommen ganz viele junge Leute, die haben Spaß dran. Und wir haben die Kategorien erweitert. Wir haben immer wieder neue Kategorien reingenommen. Jetzt ist ja das Neueste die Popgeschichte seit einigen Jahren. Popgesang, Popgitarre, Drumset. Es erfreut sich regen Zulaufs, zumindest teilweise. Popgitarre ist toll, Popgesang ist fantastisch.
Trotzdem,
ich mache mir schon ein bisschen Sorgen. Ja. Und zwar muss sicher unterscheiden zwischen den Bundesländern, die schon lange mit G8 Erfahrung haben, wo der normale Fächerkanon schon so eingedampft worden ist, dass auch innerhalb von G8 für musikalische Bildung Platz ist. Das kann ja theoretisch auch gehen. Ja? Und wo das eben nicht ist, wo es die musikalische Bildung noch sehr schwer hat. Es gibt aber Kinder, die würden wahrscheinlich bei G5 auch noch mitmachen, für die Musik so einen großen Stellenwert hat. Die würden, wer weiß wann, irgendwie dann doch noch üben und würden so gefördert, dass sie mitmachen. Wir haben nur festgestellt, dass auf der regionalen Ebene schon ein großer Einbruch gerade in den Ensemblefächern da ist, das muss man sagen, dass das sich aber nicht fortsetzt auf Landes- und schon gar nicht auf Bundesebene, weil da nur noch die Leute vorhanden sind, die halt für die, die Musik einen solchen Stellenwert haben, dass sie durch G8 nicht behindert sind. Ich glaube, das ist eine Umstellungsphase, müssen wir damit überwinden, dass alle, die an musikalischer Bildung beteiligt sind, kämpfen für Zeiten und Räume für Instrumental- und Vokalmusik.
Also Sie müssen im Grunde genommen kulturpolitisch, schulpolitisch kämpfen.
Ja.
Wie war das bei Mona Ott? Ist die beeinträchtigt worden durch den schulischen Unterricht oder hat sie sich gesagt, ach, das lasse ich gleich mal weg? Ich konzentriere mich.
Ich denke, das Wichtige ist einfach, also bei mir war das so, dass ich irgendwann Prioritäten gesetzt habe, was für mich wichtiger ist. Und für mich war klar, das Klavier, die musikalische Seite wichtiger. Deswegen habe ich das andere ein bisschen schleifen lassen. Aber ich dachte mir so letztendlich, was mein Ziel ist, ist einfach das Klavier und deswegen habe ich einfach da meine Konzentration eingesetzt.
Ich hatte in der Frage, wer meldet sich an, noch einen anderen Aspekt gesehen. Also es melden sich natürlich einzelne Kinder und Jugendliche an oder natürlich deren Eltern und deren Lehrer, das muss man zugeben. Das sind diejenigen, die in Verantwortung für die Kinder und Jugendlichen denken, der Wettbewerb könnte sowas wie ein Katalysator, wie ein Vitamin, eine Droge darf man vielleicht nicht sagen, aber eine neue Energiespritze sein für die Entwicklung. Das Zweite, im Ensemblebereich, da gibt es aber auch ganz viele Kinder und Jugendliche, die sich verabreden, die den Lehrer fragen, wir sind hier eine Gruppe, wir wollen dich als Coach und wir wollen uns beim Wettbewerb anmelden. Es gibt ganz viele Ensembles, wo der zündende Funke nicht von den Eltern, nicht von den Lehrern kommt, sondern von den Kindern selbst. Oder und das merkt man bei der Abschlussfeier und bei der Ergebnisbekanntgabe sehr deutlich.
Oder im Bayerischen Landesjugendorchester. Ich muss wieder Werbung machen. Ja. Es finden sich viele Leute aus ganz Bayern, die lernen sich kennen, die lernen sich schätzen, die passen musikalisch gut zusammen und menschlich. Und wir haben es oft erlebt, dass die dann Kammermusikgruppen bilden. Ja. Mit denen gehen sie dann auch in den Kurs, mit denen gehen sie auch in den Wettbewerb. Und das ist eine total schöne Geschichte, das zu beobachten, wie sich da was entwickelt und teilweise über Jahre hinweg anhält.
Es gibt sogar außerhalb Bayerns.
Ach, tatsächlich.
Ja, wirklich.
Findet man auch Teilnehmer außerhalb, ich würde jetzt mal sagen, bildungsbürgerlicher Kreise?
Ja. Die werden natürlich, wenn es sie gibt, immer nach vorne gestellt. Ja, also, muss man ehrlich zugeben. Aber es gibt sie immer mehr. Mhm. Und zwar durch die Programme, wo ganze Schulklassen mit musikalischer Bildung einfach beglückt werden. Wir haben wirklich den Bratscher aus der Streicherklasse, der in einem Kammermusikensemble mitspielt und der sonst nie eine Chance gehabt hätte. Die gibt es wirklich. Also wenn man Kinder erreicht, sehr früh mit musikalischer Bildung, auch mit instrumentalem Spiel, dann haben die eine reelle Chance.
Es ist Jugendmusiziert nicht vielleicht auch Lieferant für Jugendorchester, Ensembles, die eher auf dem freien Markt operieren, sich mit gut ausgebildeten Landespreisträgern versorgen und ausstatten und dann tingeln, zum Ruhme ihrer Dirigenten und ihrer Coaches?
Das mag schon sein, aber die merken, glaube ich, irgendwann schon, wo die Qualität ist. Und bei uns geht es ja nicht nur darum, auf der Bühne zu sitzen mit tollen Solisten. Es geht um eine fundierte Ausbildung. Es geht um die Förderung des deutschen Orchesternachwuchses. Und da wird bei uns zumindest in Bayern, aber sicherlich woanders auch, hervorragende Arbeit gemacht mit Profis, mit Pädagogen, die sich viel Zeit nehmen und die seit Jahren auch eine gewachsene Mannschaft. Das ist eine ganz große Familie bei uns.
Aber also ihr habt ja auch Konkurrenz. Ich meine jetzt damit gar nicht das Bayerische Landesjugendorchester. Es gibt eine Reihe von anderen
natürlich sogenannten
Jugendorchestern, die ja, so klar, semi-professionell tingeln und wo die Kids natürlich keine Kohle bekommen. allerdings durchaus Einnahmen generieren.
Das ist, ja, natürlich. Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Sie spüren am Schluss, wo die Qualität ist. Sie kommen dann gerne wieder auch zu uns zurück. Natürlich machen Sie solche Dinge auch mit. Aber ich habe es halt auch schon oft erlebt, dass dann die Eltern irgendwann mal die Bremse reinhauen und sagen, also irgendwie musst du dich jetzt entscheiden. Es wird oft dann schon zu viel. Die haben ein irrwitziges Angebot. Und ich gebe es auch zu, klar, es ist schon so, dass wir ab und an mal Jugendliche an andere verlieren, sozusagen, an andere Jugendorchester, weil sie halt da keine Teilnehmergebühr zahlen müssen oder sowas. Aber das ist der Lauf der Dinge, das verschmerzt mir auch irgendwie.
Also ich hatte das Vergnügen, auf der Jubiläumstournee der Deutschen Streicherphilharmonie mit Michael Sanderling in Ecuador zu sein. Und der ist ja nun wirklich nicht nötig, seine Ruhm durch die Streicherphilharmonie sich zu erarbeiten. Und das waren wirklich ganz leistungsbereite, bestausgebildete junge Musikerinnen und Musiker, die da unterwegs waren, die heißblütig um ihr Leben gespielt haben. Wo aber die Musikschulen, die ihre Schüler in die Streicherphilharmonie schicken, delegieren, keine Angst haben müssen, dass die ihnen verloren gehen. Das Schöne ist, dass zum Beispiel die Konzertmeisterin von dieser Streicherphilharmonie, die ist auch dem heimischen Jugendsinfonieorchester nicht verloren gegangen, sondern befruchtet mit ihrer Erfahrung Streicherphilharmonie die Arbeit vor Ort. Das muss gar kein Gegensatz sein.
Es wird aber oft befürchtet.
Ja, aber deswegen werbe ich dafür, es trotzdem zu versuchen.
Mona Ott, die Solistin in pianistischer Einzelhaft, spielen Sie auch gern mit im Ensemble oder mit jungen Orchestern?
Ja, doch, sehr. Für mich ist es immer eine tolle Erfahrung. Vor allem erstens, zum Beispiel, wenn ich ein neues Klavierkonzert erarbeite, die vielen Proben. Das ist für mich wahnsinnig wichtig, dann einfach, dass man mit jungen Musikern zusammen Konzerte auf der Bühne stehen kann. Das ist wie so ein großes Kammermusik-Ensemble. Und doch, ich mache das immer wieder gerne und bin immer glücklich, wenn ich dann mit jungen Orchestern spielen darf.
Ja, dann hören wir Musik.
Machen wir weiter mit Musik?
Ja.
Eine mehrfache Jugendmusikpreisträgerin hatten wir heute Abend mit Valerie Schatz zu Gast. Sie ist gleich mit zwei Instrumenten angetreten. 2011 hat sie beim Bundeswettbewerb bei den zweiten Preis erspielt mit ihrer Harfe. Und heuer bekam sie in der Kategorie Kontrabass einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb. Und den Kontrabass, den hat sie uns heute auch mitgebracht. Und sie spielt jetzt den ersten Teil aus der Sonata Opus 42 von David Ellis. Valerie Schatz mit dem ersten Teil der Sonata Opus 42 von David Ellis. Und sie kommt gerade ums Eck ans Mikrofon. Hallo, Frau Schatz.
Hallo.
Haben Sie diese Sonate auch beim Bundeswettbewerb gespielt?
Ja, genau.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zum ersten Preis.
Danke.
Das ist ja ein ganz schöner Schlauch, so durch diese ganzen Runden zu gehen. Haben Sie sich immer gerecht behandelt gefühlt?
Ja, also natürlich, es hängt immer alles von der subjektiven Meinung der Jury ab. Mhm. Also ich habe ja vor ein paar Jahren auch schon mal mit dem Kontrabass mitgemacht. Da habe ich mein Ergebnis dann nicht so ganz verstanden. Mhm. Aber also dieses Mal hat es mir sehr gut gefallen. Auch also natürlich, wie Sie schon sagten, der ganze Schlauch, das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Mhm.
Und die Entscheidungen waren nachvollziehbar. Also man ist so mit ihnen umgegangen, dass sie das durchaus verstehen konnten,
ja,
nachvollziehen konnten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch immer über Kritik sehr dankbar, weil man natürlich dann auch andere Meinungen von verschiedenen Leuten oder professionellen Leuten auch hat, denen man dann einfach nachgehen kann oder sich darüber Gedanken machen kann.
Haben Sie über eine Kritik hinaus auch Anregungen bekommen?
Ja, schon. Also ich habe mich bemüht, alles auszuprobieren, was mir die Jury vorgeschlagen hat, was ich besser machen kann oder anders machen kann. Und ja, das habe ich auf jeden Fall sehr spannend gefunden.
Was nimmt man darüber hinaus für Erfahrungen mit?
Ja, also es ist ein Riesenereignis. Also es war auch bei uns in der Familie, meine Schwester, die hat da auch schon öfters mitgemacht. Und ich meine, es ist für alle ein Erlebnis. Meine Familie hängt da auch sehr mit drin, weil die helfen mir immer und stehen eigentlich immer hinter mir. Und ja, auch das Erlebnis eben mit den vielen Jugendlichen dieses Jahr beim Bundeswettbewerb, das war wirklich sehr grandios, weil ich habe schon sehr viele Leute gekannt von den verschiedenen Orchestern, also unter anderem vom Landesjugendorchester sehr viele. Und dann trifft man sich halt wieder und hört einander zu und lässt sich einfach inspirieren auch von den anderen. Und das ist unglaublich.
Werden Sie nochmal antreten?
Ich glaube nicht, weil ich studiere ja jetzt und ich habe jetzt dreimal auch mitgemacht und ich höre es mir lieber wieder an.
Vielen herzlichen Dank. Und jetzt begeben wir uns fröhlich in die Welt des wahren, schönen und guten mit Gabi Hinterstoißer.
Taktlos die Nachrichten.
München. Weitreichende Sparüberlegungen zur Ausrichtung der Wettbewerbe Jugend musiziert haben umwerfenden Erfolg generiert. Dank enger Kooperation mit NSA und Bundesnachrichtendienst entfallen demnächst alle Reise- und Veranstaltungskosten. Die Wertungsspiele der Teilnehmer finden künftig im eigenen häuslichen Ambiente statt. Sie werden auf technisch höchstem Niveau in die Wohnzimmer der Juroren übertragen. Die gleichen ihre Urteile via Facebook öffentlich ab. Bundesinnenminister Friedrich unterstützt diese Regelung nachdrücklich. Abgesehen von deutlich erhöhter Beurteilungstransparenz und den unzweifelhaften Einspareffekten erhalten wir im Dienste der inneren Sicherheit tiefe Einblicke in das soziale Umfeld einer bekannten Risikozielgruppe, den allzu oft aufmüpfigen Musikanten. Münster. Das Modellprojekt der Westfälischen Musikschule Jedem Kind seine Stimme hat zu einem kultur- und landespolitisch überwältigenden Nebeneffekt geführt. Nach einer Visite senkte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft spontan das Mindestwahlalter der teilnehmenden Kinder für Kommunal- und Landtagswahlen auf 6 Jahre. Derart ausgeprägte stimmliche Reife vermisse ich sogar bei den meisten meiner eigenen Parteigenossen, so Kraft unter Tränen im Interregio nach Düsseldorf. München. Jugend musiziert erweitert seine Wettbewerbskategorien um die Bereiche Musikwissenschaft, Musikmanagement und Musikvideo. Genauso wichtig wie die Musik selbst sei auch deren Vermittlung an die Hörer. Dazu bedürfe es kreativer Lösungen. Niemand wisse so gut wie die Jugendlichen selbst, wie man Musik verbreite. Der Wettbewerbsausschreibung zufolge müssen die Teilnehmer zunächst ihnen unbekannte Musik von Robbie Williams, Helmut Lachenmann oder John Coltrane in Twitter-Tweets mit maximal 120 Zeichen analysieren. Nur wer dabei die Frage formuliert, ist das noch Musik, bekommt eine Runde weiter. München, Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Post von der GEMA erhalten. Sie müsse Lizenzgebühren in Höhe von ca. 200.000 Euro nachzahlen. Durch das Abhören und Weiterleiten ihrer Soundfiles, alles übrigens Aufnahmen des Bundesjazzorchesters und des Sandmännchenlieds in einer Version von Achim Menzel, sei sie als Sender im Sinne des Rundfunkstaatsvertrags zu werten. Mehr als 180.000 Mitarbeiter der NSA hätten der auf ihrem Handy gespeicherten Musik gelauscht. Rechtlich gesehen sei es dabei völlig unerheblich, ob sie davon wusste oder nicht. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, so der GEMA-Aufsichtsratsvorsitzende Harald Heker auf Nachfrage der Taktlos-Redaktion. Auf die Frage, wie die GEMA an die Daten gekommen sei, antwortete Heker, das könne er nicht verraten, aber gegen die GEMA-Kontrolleure sei die NSA einfach nur eine Funzel. Berlin. Bei den aktuellen Koalitionsverhandlungen ist es in Sachen Energiewende zwischen Peter Altmaier, CDU und Hannelore Kraft, SPD, zu einer überraschenden Übereinkunft gekommen. Da nachweislich weder Ingenieure, Physiker, Mathematiker, geschweige denn Betriebswirtschaftler Substanzielles zur Lösung der allgegenwärtigen Krisen beitragen, werden die gut 100 zur Verfügung stehenden Milliarden in die für Bildung zuständigen Ministerien auf Bundes- und Landesebene transferiert. Sie kommen der Förderung kultureller, speziell musikalischer, schulischer Bildung zugute. Hochspezialisierte, einseitige Schmaldenker und Rechenfüchse helfen uns erfahrungsgemäß nicht mehr weiter. Für die Zukunftsgestaltung brauchen wir vielseitig gebildete, kreative Köpfe. Das bringt die wahre Energiewende in unsere marode Gesellschaft, so die Unterhändler im atonalen Wechselgesang bei der Pressekonferenz in der Musikschule Neukölln.
50 Jahre Jugendmusiziert, was ist aus dem Wettbewerb geworden? Das ist unser Thema heute in Taktlos, das wir erörtern mit Ulrich Rademacher, Mitglied des Projektbeirats Jugendmusiziert, Mona Ott, Meisterpianistin und Jugendmusiziert-Preisträgerin, und Andreas Brügger, der hier in Bayern Geschäftsführer des Landesausschusses ist. Damals vor 50 Jahren hat man Jugendmusiziert ins Leben gerufen, um Orchesternachwuchs zu finden. Die Situation hat sich heute geändert. Es gibt Musiker en masse auf viel zu wenig Stellen. Was ist die Motivation für Jugendmusiziert heute? Was sind die Ziele? Herr Rademacher, Herr Burger.
Also wenn ich jetzt die Frage übersetzen würde, dann müsste man ja sagen, der Sportunterricht in den Schulen dient nur dazu, die Profispieler für die Bundesliga heranzuzüchten. Und das ist genauso idiotisch wie zu meinen, man macht Musik und Jugendmusiziert nur, um Profimusiker heranzuziehen. Wir glauben schon daran, dass Musik eine ganz entscheidende Kraft in unserem Leben ist, ohne die es halt einfach nicht geht. Und das wollen wir vermitteln, und das dazu gehört auch für das jugendliche Alter, dass man sich da miteinander misst und sich trifft und einen Wettbewerb veranstaltet. Also die Phase, dass man nur die deutschen Orchester nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die Beine bekommen will, das ist vielleicht vorbei.
Im Übrigen ist mir noch ein Aspekt eingefallen, den ich für sehr wichtig halte. Es gibt ja neben der reinen Bewertung beim Wettbewerb auch die Beratungsgespräche. Und das ist ein Punkt, wo die jungen Leute sehr viel profitieren davon. Mir ist es eingefallen, wie die Valerie das vorhin erzählt hat. Man kriegt unheimlich viele Anregungen auch. Also allein deswegen, glaube ich, rentiert sich für viele, mal einen anderen Blickwinkel als die des eigenen Lehrers zu hören und zu erleben. Und unsere Juroren, die wir sehr sorgfältig aussuchen, machen das auch sehr sorgfältig. Und sie bemühen sich da sehr um einen freundlichen, um einen motivierenden, um einen positiven Ton, positive Kritik. Alles immer schön verpackt, und das ist eigentlich ein ganz, oder vielleicht sogar fast noch viel wichtiger als die Punktierung, die am Schluss rauskommt.
Also ich möchte trotzdem noch mal vielleicht an unsere letzte Nachricht, die ja gar nicht so absurd war, wie sie vielleicht geklungen hat, anknüpfen. Brauchen wir nicht in der Tat, um die großen Krisen, die wir gesellschaftlich alle empfinden, zu bewältigen, Köpfe, Persönlichkeiten, die kreativ wirklich breit aufgestellt sind, breit gebildet sind. Und dazu gehört eben nicht nur die Bewältigung von Hyperbeln und Atomphysik, sondern ich denke mal vor allem die Öffnung der Neuronenströme für kreatives Denken. Und da ist es in der Tat, denke ich mal so, dass Musik, Musikausübung, das sich befassen mit Musik, auch mit anderen Künsten, öffnet und dazu verleitet, vielleicht via Fuzzy Logic oder anderen, einfach kreativen Geschichten, die man machen kann, Modelle zu entwickeln, auf die ein Buchhalter, ein BWLer überhaupt nicht kommt. Müsste man da nicht viel mehr kämpfen, um der Musik einen angemessenen gesellschaftlichen Stellenwert zu verschaffen? Tut ihr da
wir
genug?
Wir kämpfen hier. Wir kämpfen die ganze
Mit
Zeit.
Mit schwachen Kräften.
Mit, na, es geht. Wir bündeln die Kräfte.
Also, sind die Kräfte gebündelt?
Ja, ich finde schon. Also wir, das ist mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig beantworte, ob ich das alles verstanden habe, aber ich sehe das schon so, dass wir viel tun, um möglichst gute Bedingungen zu schaffen und möglichst vielen das zu ermöglichen. Uns fehlt natürlich immer das Geld so ein bisschen, um adäquat den jungen Leuten auch das bieten zu können, allein Räumlichkeiten. Wir haben auf Landesebene 1000 zu werdende Teilnehmer, das sind Dimensionen, das macht es nicht mehr einfach, Räume zu finden, ja, wo man spielen kann. Aber wir versuchen, möglichst breit das aufzustellen, damit möglichst viele mitmachen können und dass Musik uns beflügelt und befruchtet, die Kinder, das ist ja ein alter Hut.
Ich glaube, wir wissen heute besser als jemals zuvor, was die segensreichen Wirkungen von Musik sein können, die, wie wir als Deutschland auch darauf angewiesen sind, dass wir das, dass wir so in die Zukunft gehen und nicht nur mit unserer Birne. Ja, das ist eine ganz entscheidende Sache. Nur der Wettbewerb alleine kann uns da nicht helfen. Wir müssen eigentlich Begeisterung vermitteln. Wir müssen Kinder und Jugendliche begeistern. Da kann der Wettbewerb helfen, das zu tun. Aber das muss das gemeinsame Spiel sein. Das muss stilistische Vielfalt sein. Wir müssen mit dem Wettbewerb auch, und das haben wir in der Vergangenheit getan, auch Werte vermitteln. Wir müssen sagen, was ist gute Musik? Welche Musik lässt sich vermitteln? Welche Musik lässt sich lernen? Und mit welcher Musik kann ich begeistern? Und das kann dann auch die Musik der eingewanderten Kulturen sein.
Aber wenn man die oft sehr drögen Ansprachen der regionalen oder auch der überregionalen Politiker anlässlich eurer Konzerte beim Bundeswettbewerb hört, diese fantasielosen, emotionsarmen Swaden, dann muss man doch sagen, ihr habt im Grunde genommen diesen Kreis nicht erreicht. Und diesen Kreis zu überzeugen, wäre wichtig, ganz einfach vielleicht auch, um an mehr Geld zu kommen.
Wenn wir ein Mittel wüssten, wie wir die kriegen könnten, die sind leider nicht beim Wettbewerb. Ich möchte es nochmal sagen, der Wettbewerb findet auf einem sehr friedlichen, in einer schönen, entspannten Atmosphäre statt. Wir wollen die Kinder auch locker machen, dass sie das machen können. Die Politiker kommen natürlich nicht zum Wettbewerb, sie kommen dann zu öffentlichen Veranstaltungen. Und wenn wir Glück haben, bleiben sie bis zum Schluss. Manche gehen auch währenddessen. Das ist natürlich schon bitter zu sehen. Und das ist schon, worunter ich auch leide, dass sehr viele Lippenbekenntnisse passieren und am Schluss, wenn es um die Unterstützung geht, würde ich mir oft mehr wünschen. Andererseits, uns geht es noch verhältnismäßig gut. Also es gibt andere Bundesländer, da ist es schlimmer. Ich rede jetzt hier in Bayern. Wir haben einen sehr guten Ministerialrat, der uns nach Leibeskräften unterstützt. Das ist soweit ganz gut. Aber es ist jetzt zum Beispiel, wenn ich gerade ein Beispiel noch sagen darf, das Landesjugendorchesterprogramm, wir spielen Bartok, der wunderbare Mandarin. Ich muss das Leihmaterial, das ist derartig teuer. Wir werden teilweise muss ich jetzt wegen des Geldes gucken, was wir programmatisch machen oder auch pädagogisch machen können. Und das ist einfach traurig und jämmerlich anzuschauen.
Die Frage ist auch, wen wir als Festredner einladen für solche Veranstaltungen. Natürlich sind wir dann auch der Politik verpflichtet. Wir sind den Leuten verpflichtet, die uns mit Geld ausstatten.
Wir sind euch verpflichtet.
Ja, gut. Aber wir sollten Leute einladen, die Spitzenleute aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aus dem Sport, aus den Kreisen, die eigentlich zeigen können, wie notwendig musikalische Bildung ist und welche Kräfte dadurch freigesetzt werden. Wenn wir einen Spitzenforscher oder einen Sportler oder einen Mensch, der die Gesellschaft bewegt, einladen, Musik zu würdigen in diesen Konzerten, dann wären wir vielleicht einen Schritt weiter.
Gibt es Anstrengungen, freie Sponsoren zu finden in der Wirtschaft? Gibt es freie Sponsoren?
Ja, die Sparkassen unterstützen den Wettbewerb bundesweit, auch auf Landesebene haben wir einen sehr guten Kontakt mit den Sparkassen, die uns immer wieder irgendwas spendieren. Die haben uns übrigens jetzt viel Geld gegeben zum 50. Geburtstag, damit wir uns einen zwei fünfseitige Kontrapässe anschaffen können.
Donnerwetter.
Schon, das ist schon was. Mhm. Und die Valerie Schatz hat den auch gespielt und ist ganz glücklich drüber.
Ich finde, sie hätten 10 oder 20 spendieren können. Das
wir sind um
hätte
die 2 schon
auch
sehr
nichts
froh.
Gemacht. Ja, ihr seid zu bescheiden.
Das mag sein, wir verkaufen uns zu schlecht. Das habe ich auch schon mal gehört.
Ja.
Aber wir müssen uns auch solidarisieren mit den anderen gesellschaftlichen Kräften, die sinnlos Freizeit verprassen, also wie Musiker. Also wir brauchten eine Allianz mit zum Beispiel ja, dem Sport auf großer Ebene und eine Allianz mit gesellschaftlichen Kräften, wie zum Beispiel Kirchen, die auch darum kämpfen, was kann man mit Freizeit sonst noch machen, als nur die MINT-Fächer bedienen. Und wenn wir da eine größere Koalition der Nutzlosen hätten, dann würden wir vielleicht ein bisschen mehr begeistert.
Schärft euer Selbstbewusstsein. Es ist ja fürchterlich. Ja.
Hat denn die Öffnung hin zu Jazz, Rock und Pop was gebracht?
Also wir haben regen Zulauf, aber die Kategorien sind sehr unterschiedlich. Und wir sind jetzt ab morgen bei der Zentralkonferenz des Deutschen Musikrates, also Jugend musiziert. Da werden alle Vertreter von Jugend musiziert aus dem gesamten Bundesgebiet auch darüber sprechen, wie in den letzten Jahren das Pilotprojekt oder die erste Phase der Pop-Wertungen, wie das angenommen wurde und was man beibehält, was man vielleicht wieder rausnimmt. Es war mal eine Überlegung, DJ mit aufzunehmen, das ist nicht gemacht worden. Wir haben Pop-Gesang, der ist bestens angenommen, wird auch auf sehr, sehr hohem Niveau gemacht. Es gibt eine Solo-Wertung Pop-Bass, die scheint uns entbehrlich zu sein, weil es da, naja, es gibt sehr unterschiedliche Meinungen, da wird darüber beraten, aber man ist offen und man überlegt sich viel. Möglicherweise Weltmusik ist ein Thema, was gemacht werden soll. Balama, dieses türkische Saiteninstrument, was möglicherweise aufgenommen wird. Musical haben wir schon länger. Also wir sind offen.
Ja, zumal ja Jugend musiziert nicht nur in Deutschland ausgetragen wird, sondern auch im Ausland an deutschen Schulen, nicht wahr?
So ist es.
Ja. Ja. Und da muss es auch noch eine größere Öffnung geben. Mhm. Also ich finde, Deutschland muss die Ausstrahlung der Offenheit und der Neugier für Fremdes haben. Aber ich möchte mal eine Parallele ziehen zu zum Beispiel Popgesang. Ja, eine ganz kreative Wertung auf höchstem Niveau, wo die ganze Leidenschaft dieser Generation auch sich zeigt und wo das Thema Improvisation im Wettbewerb so langsam mal Einzug hält, was in den klassischen Kategorien natürlich nicht der Fall war, außer, und das muss ich zur Ehrenrettung, Theo, weil du eben sagst, Barockmusik. In der Barockmusik ist das ja auch der Fall.
Schön,
und da gibt's eine Art von Improvisation und Kreativität, die auch nicht ganz ohne ist. Gar nicht so weit vom Popgesang entfernt, ich denke.
Das war ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Sendestunde. So schnell geht das. 50 Jahre Jugend musiziert war unser Thema heute. Und wir bedanken uns bei unseren Gästen, Mona Ott, Andreas Burger und Professor Ulrich Rademacher, den wir auch gleich ans Klavier bitten.
Ein Dank geht auch an unser Team in der Sendetechnik, Ulrike Schwarz, Daniela Röder, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de/taktlos und natürlich auch inzwischen anschauen. Wir filmen ja auch.
Und da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Wir fragen Jazz prekär und kümmern uns um den Zustand der Jazzförderung. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
und Theo Geißler. Einen schönen Abend. In den uns Ulrich Rademacher begleitet mit 2 Stücken aus den Kinderszenen von Robert Schumann, Glücksgenug und Von fernen Ländern und Menschen.